Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne und wie immer bin ich nicht alleine im Studio. An meiner Seite meine Kollegin Conny Neumeier. Hallo Conny.
Hallo Rudi, hallo liebe Aktenzeichen-Fans, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ja, um in unseren heutigen Fall thematisch eintauchen zu können, würde ich dir gerne am Anfang eine persönliche Frage stellen, Rudi. Bist du denn früher auch viel um die Häuser gezogen, warst in Clubs unterwegs, tanzen gegangen?
Eher weniger. Also zu meiner Zeit hieß das ja auch noch Diskothek und nicht Club. Und nein, die Disco-Besuche waren eher selten. Wenn, dann bin ich mal in eine Kneipe um die Ecke gegangen und davon gibt es ja reichlich im Ruhrgebiet. Und du, wie sieht es bei dir aus?
Ja, bei uns heißen Kneipen ja Borzen. Also in denen bin ich auch gerne unterwegs und auch in Clubs. Ich bin heute Abend, wir zeichnen ja gerade an einem Freitag auf, bin heute Abend auch mit Freunden verabredet.
Ich nehme an, du spannst jetzt den Bogen zu unserem Fall heute.
Ja, genau, der kommt jetzt. Ich könnte jetzt einige bekannte Clubs in Deutschland aufzählen. Das wäre aber Schleichwerbung und deswegen nenne ich jetzt mal eine weltberühmte Diskothek, die es nicht mehr gibt, aber wahrscheinlich noch vielen ein Begriff ist, und zwar das Studio 54 in New York. Das war ein riesiger Club, der es sogar in einige Kinofilme geschafft hat. Ich sage nur John Travolta. Ich glaube, den kennen wir alle. Jedenfalls, dieser legendäre Laden der 70er und 80er war Vorbild und Inspiration für eine im kleineren Rahmen berühmte Diskothek in Berlin, eine, die unmittelbar mit unserem heutigen Fall verknüpft ist.
Okay, das ist ja also der Bogen. Ja, die Rede ist von der Diskothek First. Damals eine regelrechte Institution im Berliner Nachtleben. Das First wird im heutigen Podcast eine zentrale Rolle spielen. Eröffnet Mitte der 80er Jahre in West-Berlin, als die Stadt noch geteilt war. Die einzige Stadt in Deutschland übrigens, in der es keine Sperrstunde gab.
Ja, und in dieser Zeit ist das First ein legendärer Treffpunkt in der Berliner Disco-Szene für lokale Prominenz und normalsterbliche Besucher. Aber auch Hollywood-Größen wie zum Beispiel Sylvester Stallone und Robert De Niro feiern dort mit Popstars wie Diana Ross und George Michael die Nacht durch.
Auch wenn die Hochzeiten des First wie in den 80er und 90er Jahren inzwischen weitgehend vorbei sind, läuft das Geschäft bis 2013 gut. Der Inhaber Jochen Strecker, eine bekannte Persönlichkeit in Berlin, kann zufrieden sein. Doch dann passiert ein grausames Verbrechen, das von einem auf den anderen Tag alles verändert. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Studiogast, der uns mehr darüber erzählen kann. Er war damals und ist heute immer noch Ermittler beim LKA Berlin. Wir begrüßen ganz herzlich Kriminalhauptkommissar Bernd Glatzel. Hallo.
Ja, guten Tag. Ich freue mich erstmal, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich bin jetzt seit 2007 bei der Mordkommission. Und dieser Fall, über den wir heute sprechen werden, ist einer der interessantesten, die ich je bearbeitet habe.
Ich glaube, jetzt haben Sie unsere Hörerinnen und Hörer daheim richtig neugierig gemacht. Wir tauchen gleich ein in den Fall. Schön, dass Sie da sind.
Herr Glatzel, über 30 Jahre war das First ein angesagter Club in Berlin. Waren Sie selbst auch mal dort?
Nein, ich selbst bin nie dort gewesen. Aber zu unserer Mordkommission, die in dem Fall ermittelt hat, seinerzeit gehörte eine Kollegin, die selbst tatsächlich mal da gewesen ist und die mir erzählt hat, dass sie sogar von dem Inhaber, also von Jochen Strecker, begrüßt wurde.
Als Sie damals an den Tatort kamen, wussten Sie da, um wen es sich bei dem Opfer handelte? Also wer der Tote war, beziehungsweise welche Rolle er im Berliner Nachtleben spielte?
Nein, ich kannte Herrn Strecker überhaupt nicht. Und ich habe erst im Zuge der Ermittlungen, der Zeugenvernehmung und Recherchen erfahren, wer er war.
So, dann würde ich an der Stelle mal sagen, wir spulen zurück ins Jahr 2013. Wir befinden uns im ehemaligen Westteil der Stadt, nicht weit von Kurfürstendamm und Tauentzien. Übrigens, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir die Namen aller Beteiligten geändert. Lediglich der Name des Opfers ist der richtige. Der Fall beginnt in einer guten Wohngegend in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf, in einem Mehrparteien-Altbau zwischen Ludwig-Kirchplatz und der Lietzenburger Straße. Eine der Mieterinnen, Caroline Riesbach, sitzt am frühen Nachmittag des 3. März 2013 an ihrem Computer, als plötzlich der Strom ausfällt. Als sie nach der Ursache sucht, stellt sie fest, dass aus dem Lichtschacht an der Decke ihres Badezimmers Wasser läuft.
Caroline Riesbach vermutet einen Wasserschaden in der Wohnung über ihr. Wenige Augenblicke später drückt sie auch schon auf die Türklingel ihres Nachbarn eine Etage höher mit der Aufschrift Jochen Strecker. Ein weiterer Nachbar gesellt sich ebenfalls dazu, weil auch er ein Rinnsal an seiner Zimmerdecke eine Etage unter ihr entdeckt hat.
Aber auch auf weiteres Klingeln bleibt es hinter der Tür von Herrn Strecker still. Die beiden Nachbarn kehren achselzuckend und unverrichteter Dinge zurück in ihre Wohnungen. Vorher aber stellt der Nachbar noch die Hauptwasserleitung für diesen Teil des Gebäudes im Keller ab. Sicher ist sicher. Tags darauf, am Montag, den 4. März, geht die Spurensuche in Sachen Wasserschaden weiter. Gegen 11.30 Uhr klingelt der Hausmeister an Jochen Streckers Wohnungstür. Aber auch ihm wird nicht geöffnet.
Einen weiteren Tag später, am 5. März 2013, betritt die Putzfrau die Wohnung von Jochen Strecker. Sie wurde zwischenzeitlich angerufen und gebeten, nach dem Rechten zu sehen. Sie arbeitet seit 10 Jahren für den Clubbesitzer und hat einen Schlüssel. Als sie in den Flur der geräumigen Altbauwohnung tritt, ahnt sie nicht, dass sie im Bad ein Szenario erwartet, welches sie sicher nie vergessen würde. Ihr Chef, Jochen Strecker, liegt mit blutverschmiertem Morgenrock in der halb mit Wasser gefüllten Badewanne. Erstochen. Unter Schock ruft sie die Polizei.
Der alarmierte Kriminaldauerdienst benachrichtigt das zuständige LKA und die Beamtinnen und Beamten der 5. Mordkommission übernehmen geschlossen die Ermittlungen vor Ort. Unter ihnen Hauptkommissar Bernd Glatzel. Herr Glatzel, können Sie die Begebenheiten des Tatorts, wie Sie ihn vorgefunden haben, mal beschreiben?
Also ich habe zunächst gar nicht den gesamten Tatort gesehen, sondern nur einen Teil der Wohnung. Sie müssen sich das so vorstellen, ich kann mich da eigentlich noch recht gut erinnern, dass ich da in die Wohnung reingekommen bin, bin in den Korridor gegangen, aber nur an den Anfang, weil rechts von da das Badezimmer abging. Und da habe ich reingeguckt und habe dort die Leiche von Jochen Strecker in der Badewanne gesehen. Mehr von der Wohnung habe ich erstmal nicht gesehen. Ich habe die Wohnung gleich verlassen, denn mehr durfte ich nicht sehen, muss ich tatsächlich sagen. Das hängt zusammen mit einem bestimmten Vorgehen, was wir am Tatort pflegen. Nämlich, wir haben bei uns einen Tatortsachbearbeiter, der betritt zuerst die Wohnung, der ist der Einzige, der hat den Hut auf am Tatort. Der sichtet den kompletten Tatort und der entscheidet dann, wer von den anderen Sachbearbeitern bis wohin gehen darf. Damit soll praktisch eine Kontamination von Spuren verhindert werden. Ich selbst habe erst Wochen später die komplette Wohnung sehen können. Da war ich dann auch selber da und habe mich dort umgesehen, nachdem praktisch die Spurensicherung durch war. Und weil die Wohnung von Jochen Strecker recht groß war und da wirklich viel Schaden angerichtet wurde oder viel durchwühlt wurde, hat die Spurensicherung da auch eine ganze Weile gedauert. Also ich erinnere mich an mehrere Wochen, die meine Kollegen damit beschäftigt gewesen sind. Ich habe allerdings schon relativ zeitnah natürlich von Fotos des Tatorts profitieren können. Und die konnte ich mir natürlich auch sofort angucken, nachdem meine Kollegen die gefertigt hatten.
Was war auf den Fotos zu sehen? Wie sah es da aus?
Also die Wohnung war tatsächlich komplett durchwühlt. Die Schranktüren waren offen, Schubläden waren offen. Es lag viel auf dem Boden verteilt. Also man kann sagen, dass dort offensichtlich etwas gesucht wurde. Also wir sind natürlich tatsächlich davon ausgegangen, dass da irgendwelche Beute gesucht wurde, vielleicht Geld oder Schmuck und dergleichen. Was uns übrigens auch noch natürlich sofort aufgefallen ist, war, dass es keine Aufbruchsspuren an der Tür gegeben hat. Das heißt also, entweder hat Jochen Strecker den Täter in die Wohnung reingelassen, davon konnte man auch ausgehen, oder aber der Täter ist mit einem Nachschlüssel in die Wohnung gekommen. Das kann natürlich auch passieren. Die Frage aber, ob Jochen Strecker den Täter kannte oder nicht, die konnten wir zu der Zeit natürlich noch nicht beantworten. Dazu war es einfach zu früh.
Ja, und waren die Kolleginnen und Kollegen der Spurensicherung denn irgendwie erfolgreich?
Naja, also ich muss dazu sagen, dass die Tatortarbeit tatsächlich sehr aufwendig gewesen ist und es waren sogar mehrere Kollegen an der Tatortarbeit beteiligt. Es gab eine Besonderheit, die für uns auch ein Problem möglicherweise darstellte, nämlich dass kaum Spuren vorhanden gewesen sind, also kaum auswertbare Spuren. Wenn ich jetzt hier in diesem Zusammenhang von Spuren rede, dann meine ich praktisch mit Spuren, die ein Täter hinterlässt und die physisch auswertbar sind. Also ich rede hier von DNA und von daktyloskopischen, also von Fingerspuren. Und ich empfand es selbst für recht ungewöhnlich für einen solchen Tatort, dass also ein Täter, einer oder mehrere Täter, wir wussten das zu der Zeit nicht, wir sind erstmal von einem ausgegangen, also dass ein Täter so viele Tathandlungen vornimmt an einem Tatort und dabei aber so wenig Spuren hinterlässt. Es ist dann so, dass aber sehr viele Gegenstände mitgenommen wurden, die dann ins Labor geschickt wurden, mit der Bitte dort nach Spuren auf diesen Gegenständen zu suchen. Und erst Wochen später konnten wir dann das Ergebnis erfahren, nämlich, dass tatsächlich eine einzige Spur, eine einzige auswertbare DNA-Spur festgestellt werden konnte. Und diese eine Spur war allerdings dann auch entscheidend.
Und genau zu dieser sehr richtungsweisenden Spur kommen wir später noch. Lassen Sie uns jetzt auch noch kurz erwähnen, der Grund, warum die Spurensicherung so mühevoll war, lag nicht zuletzt an der Tatsache, dass hier nach der Tat nochmal ordentlich geputzt wurde, nicht?
Ganz genau. Der oder die Täter haben die Wohnung also wirklich sehr aufwendig gereinigt, haben sogar Spuren, also Faserspuren, mit dem Staubsauger aufgesaugt. Und der oder die Täter haben dann praktisch den Staubsaugerbeutel rausgenommen aus dem Staubsauger und den vernichtet. Also wir haben diesen Staubsaugerbeutel mitsamt Inhalt nicht gefunden. Bis heute nicht, kann man sagen. Und außerdem wurden auch Gläser und weiteres Geschirr in der Küche abgespült und eben von weiteren möglichen Spuren bereinigt.
Kommt es denn öfter vor, dass Täter so einen Aufwand betreiben, um ihre Spuren zu verwischen?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich empfinde es als eine Besonderheit damals wie heute. Also ich habe auch nachträglich nie wieder so einen Aufwand erlebt. Ich würde eher sagen, dass wir es hier mit einem Täter zu tun haben, der auf jeden Fall sehr kriminalitätserfahren ist und auch schon Erfahrung hat mit Maßnahmen der Polizei. Also das auf jeden Fall. Also wir konnten praktisch daraus schon ablesen, dass sehr planvoll vorgegangen wurde. Also das ist ein Beleg dafür. Im Übrigen haben wir auch am Tatort keine Tatwaffe vorgefunden. Also wir wissen bis heute nicht, welche die Tatwaffe ist. Auch das spricht dafür, dass praktisch hier eine geplante Tat geschehen ist.
Sie haben gerade gesagt, der Leichnam von Jochen Strecker wurde in der Badewanne gefunden. In der Wanne selbst war ja aber gar nicht viel Wasser. Wo kam das denn dann her? Also das muss ja schon eine Menge gewesen sein, dass das dann auch in die Wohnungen unten drunter gelaufen ist.
Der Wasserschaden in der Wohnung darunter, der wurde durch ein überlaufendes Waschbecken erzeugt. Der Täter hat also praktisch eine Jacke des Opfers ins Waschbecken gelegt und damit den Abfluss verstopft und das Wasser laufen lassen. Dadurch ist der Wasserschaden entstanden. Mhm. Ja, und ob aber jetzt durch diese Überschwemmung tatsächlich weitere Spuren im Bad vernichtet werden sollten oder ob die Überschwemmung ein Versehen war, wissen wir, wie gesagt, nicht. Aber es sollten mit Sicherheit Spuren an der Jacke vernichtet werden, die im Waschbecken gelegen hat.
Und dieser Plan scheint ja leider auch aufgegangen zu sein, oder? Wie sehen Sie das?
Naja, die Frage kann man weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Also es ist natürlich schon so, dass wir, wie bereits erwähnt, nur wenige auswertbare Spuren sichern konnten. Aber auf der anderen Seite wurde ja auch ein Wasserschaden verursacht und damit sind die Nachbarn auf den Plan gekommen. Und dadurch ist die Leiche von Jochen Strecker auch wesentlich früher gefunden worden. Und dieser relativ frühe Fund hat uns auch einen entscheidenden Vorteil gebracht, ohne den wir den Fall möglicherweise nicht so hätten klären können.
Welcher Vorteil war das?
Es geht hier um das Handy des Opfers, das noch rekonstruiert werden konnte. Also die Daten auf dem Handy konnten rekonstruiert werden. Im Übrigen, weil wir vorhin von Spuren redeten, auch das Handy ist natürlich eine Spur, die wir erfolgreich gesichert haben. Eine sogenannte Gegenstandsspur. Und das Interessante war, dass meine Kollegen dieses Handy im Bereich der Badewanne gefunden haben. Soweit ich mich erinnere, sogar in der blutverschmierten Bademanteltasche von Jochen Strecker. Und es sah zunächst mal gar nicht so gut aus, also dass man dieses Handy erfolgreich in Betrieb nehmen kann. Da ja da nun auch reichlich Flüssigkeit draufgekommen ist und möglicherweise auch in das Handy reingeraten ist. Aber unseren Experten von der Kriminaltechnik ist es gelungen, dieses Handy wieder zu reaktivieren, sodass wir dann auch Zugriff auf den jüngsten Chatverlauf von Jochen Strecker hatten, ohne den wir diesen Fall nie so erfolgreich hätten klären können. Und da wir ja vorhin von der Frage sprachen, ob die Täter dann erfolgreich waren mit ihrem Vernichten der Spuren, also muss ich sagen, waren sie dann in dem Sinne eben auch wieder nicht. Denn mit jedem Tag, an dem das Telefon weiter im Wasser oder im Blut gelegen hätte, wäre die Rekonstruktion des Handys unwahrscheinlicher geworden. Aber so, weil die Täter den Wasserschaden verursacht haben, sind wir halt zeitnah genug an den Tatort geraten, sodass das Handy für uns rekonstruierbar war.
Und zu diesem zentralen Aspekt der Ermittlungsarbeit, die Entschlüsselung der Handykonversationen und der damit verbundenen Zuordnung von Telefonnummern zu möglichen Tatverdächtigen, kommen wir später noch. Es wurden zunächst im Haus und auch in der Nachbarschaft Befragungen durchgeführt. Wer hat was beobachtet? Wem ist vielleicht etwas oder jemand aufgefallen? Was konnte Ihnen die Putzfrau von Herrn Strecker denn noch so erzählen? Sie war doch sicher eine Ihrer wichtigsten Zeuginnen, oder?
Die Putzfrau war eine wirklich große Hilfe, denn sie kannte natürlich so bestimmte Gepflogenheiten des Opfers sehr gut. Sie kannte den Jochen Strecker schon sehr lange. Sie hatte regelmäßig Zugang zu seiner Wohnung. Und wir dürfen nicht vergessen, sie war ja auch diejenige, die die Leiche gefunden hat. Und von ihr haben wir dann auch erfahren, welche Veränderungen die Täter vorgenommen haben. Zum Beispiel ist ihr aufgefallen, dass ein Staubsauger, der im Bad vorgefunden wurde, dort eigentlich nicht hingehörte. Und wie gesagt, so konnten wir dann rekonstruieren, wie der Täter am Tatort vorgegangen ist. Also insofern hier wieder diese sogenannten Situationsspuren. Und ich muss dazu sagen, dass die Putzfrau unserem Tatortsachbearbeiter auch im weiteren Verlauf der Ermittlungen sehr hilfreich zur Seite gestanden hat.
Sie sagten eingangs, dass Sie selbst zunächst nur den Flur und das Badezimmer einsehen konnten. Das heißt, dass Sie die Leiche von Jochen Strecker in der Badewanne gesehen haben. Konnten Sie dadurch schon Rückschlüsse ziehen?
Na, wir konnten ja zunächst schon sehr zeitnah feststellen, dass Jochen Strecker erstochen wurde. Und er lag ja dort praktisch mit seinem Bademantel bekleidet. Und es war auch zeitnah ein Gerichtsmediziner vor Ort, der dann also festgestellt hat, dass der Leichnam von Jochen Strecker mehrere Stichverletzungen im Hals- und Oberkörperbereich aufgewiesen hat. Und aufgrund von verschiedenen Gegenständen, die im Badezimmer bereitgelegt waren, konnten wir auch sehr zeitnah davon ausgehen, dass Herr Strecker Besuch erwartet hat.
Der Leichnam von Herrn Strecker kam dann ja auch in die Gerichtsmedizin. Erzählen Sie, was kam bei der Obduktion noch heraus? Wie ist er ums Leben gekommen?
Also es wurde bei der Obduktion festgestellt, dass Herr Strecker diverse Stichverletzungen im Rücken- und Schulterbereich aufgewiesen hat. Es gab auch Abwehrverletzungen am Unterarm. Und was ganz wichtig ist, er hatte auch Stichverletzungen im Hals. Und eine dieser Stichverletzungen ging sehr tief und betraf auch die Aorta. Und diese Stichverletzung führte dazu, dass Herr Strecker letztendlich verblutet ist. Wir konnten im Übrigen auch die Todeszeit auf eine relativ enge Spanne festlegen, so zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr. Da muss ich allerdings dazu sagen, dass wir das nicht aufgrund der Obduktion tun konnten, sondern aufgrund der weiteren Ermittlungen über Handydaten und Chatnachrichten. Aber dazu kommen wir ja noch.
Verbluten, das ist ein ziemlich schrecklicher Tod. Jochen Strecker wurde nur 59 Jahre alt. Hatte er denn noch Eltern oder andere Angehörige, die Sie informieren mussten?
Also von Eltern, die am Leben sind, ist mir selbst nichts bekannt geworden. Wir wussten natürlich sehr zeitnah, im Übrigen auch durch die Putzfrau gleich, dass Herr Strecker alleine in dieser Wohnung lebte und auch aktuell keine Beziehung hatte. Allerdings hatte er einen Bruder und beide waren auch sehr eng miteinander. Sein Bruder arbeitete übrigens auch im First.
Ja, und nachdem wir jetzt sehr viel über den Tatort gesprochen haben, bleiben wir bei Jochen Strecker. Wir sollten unbedingt mehr über das Opfer erfahren. Für viele Berliner Nachtschwärmer der 80er und 90er Jahre ist Jochen Strecker als Gründer, Inhaber und allabendlicher Gastgeber des First eine lebende Institution. Nicht nur, dass sich in seinem Szeneclub allerlei Prominenz die Klinke in die Hand gibt, er ist auch selbst eine lokale Berliner Größe. Sein Bruder beschreibt ihn gegenüber einer Berliner Tageszeitung einmal so: Ein fideles Kerlchen, facettenreich, witzig, charmant und großzügig. Er soll ihm zum Geburtstag sogar auch mal ein kleines Auto geschenkt haben.
Jochen Strecker, der Disco-König, wie ihn die Boulevardblätter betiteln, wird 1954 geboren. Nachdem er eine Zeit lang in einer Berliner Bar als Barkeeper arbeitet, eröffnet der gelernte Hotelfachmann Mitte der 80er Jahre das First. Eine Diskothek, die sich schnell in der schillernden Partyszene West-Berlins zur festen Institution der High Society entwickelt und die Stars und Sternchen genauso anlockt wie die betuchten Gäste, die gerne dazugehören wollen.
Jochen Strecker ist jeden Abend in seinem Laden, empfängt seine Gäste persönlich am Eingang. Der Clubbetreiber ist homosexuell und geht damit sehr selbstbewusst und offen um. Die Diskothek ist sein Leben, seine Leidenschaft. Dort verbringt er den Großteil seiner Zeit. So bleibt es nicht aus, dass er im Club, in seinem zweiten Wohnzimmer, auch hin und wieder Männer kennenlernt, die ihm gefallen und mit denen er ein Verhältnis eingeht. Vielleicht ein Umstand, der 2013 auf dramatische Weise sein Schicksal besiegelt?
Jochen Strecker ist stets stilvoll und gut gekleidet. Das ist ihm nicht nur aus beruflichen Gründen wichtig. Darum zeigt der Disco-König auch gerne, was er hat. Jochen Strecker ist ein Lebemann. Er liebt den Luxus, teuren Schmuck und Uhren. In seiner Welt gehört ein gewisses Auftreten einfach dazu. Schließlich muss und will er seinen prominenten Gästen auch gerecht werden. Aber nicht um jeden Preis. Teure Uhren von Luxusmarken zieren sein Handgelenk ebenso wie kostengünstige Imitate. Reduziert man ihn aber auf diese Äußerlichkeiten, wird man Jochen Strecker nicht gerecht. Denn der Mensch hinter den teuren Uhren und handgemachten italienischen Designerschuhen ist ein freundlicher, zugewandter, hilfsbereiter und gastfreundlicher Mensch. Kommunikativ und gerne in Gesellschaft von Menschen. Er hat stets ein offenes Ohr für alle Sorgen, Wünsche und Nöte seiner Gäste. Das First war sein Leben und sein Leben war im First.
Um dem Charakter abseits der Glitzerwelt ein bisschen näher zu kommen, hören wir jetzt Henry de Winter, einen prominenten Berliner Sänger, der sich der Musik der 20er und 30er Jahre verschrieben hat. Er verkehrte des Öfteren im First, hatte auch mal einen Auftritt dort und erinnert sich folgendermaßen.
Also ich würde sagen, wir waren gut bekannt. Wenn man sich irgendwo traf, wenn er nicht im First war, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, auf dem Kurfürstendamm, da war seine Mutter zu Besuch. Die kam, also die Familie kommt irgendwo aus Westdeutschland. Und die saßen auf dem Kudamm irgendwo in einem Café. Und Frau Strecker hatte Geburtstag. Und ich ging vorbei und ich bemerkte ihn erst gar nicht, er stand auf. Ah, Henry, hallo. Guck mal, meine Mutter ist gerade in Berlin und die hat heute Geburtstag. Dann habe ich ganz spontan, ich Happy Birthday gesungen. Hab noch gefragt, wie heißt deine Mutter? So, und dann habe ich auf dem Kudamm vor dem Tisch gestanden und habe gesungen Happy Birthday. Also Jochen Strecker war ein Mensch, der Leute einnahm, für sich einnahm. Der hatte manchmal ein bisschen aufgesetzte, aber sehr herzliche Art. Lachte auch gerne über seine eigenen Witze, aber es war immer lustig. Und der war mit Händen und Füßen, hat er sich unterhalten und ein bisschen hektisch manchmal, aber ja. Und das war immer lustig eigentlich bei ihm.
Jochen Strecker war eine charismatische Persönlichkeit, jemand, den man nicht vergisst. Aber auch er hatte seine Schattenseiten.
Also Jochen war bestimmt herzlich gegenüber den Leuten, die er mochte. Er konnte aber auch sehr biestig sein gegenüber Leuten, die er nicht mochte. Und wenn ihm deine Nase nicht gefallen hat, okay. Dann bist du eventuell auch nicht ins First reingekommen, weil er ging dann auch damals noch selber an die Tür.
Aber das First-Publikum hat seinem Gastgeber stets verziehen. Denn der Szenetreff erfreut sich bis zum Schluss großer Beliebtheit und ist immer gut besucht.
Um das Bild zu vervollständigen, müssen wir noch einen Blick auf das legendäre First selbst und seine Besucherinnen und Besucher werfen. Und auch diesen Blick kann uns der Künstler Henry de Winter als Zeitzeuge, der das First seinerzeit erlebt hat, am besten schildern.
Man geht nach einem Ball dorthin noch und hat dann noch ein bisschen Spaß und wo kommt ihr denn heute hier? Was war denn? Ach ja, stimmt, da ist ja dieser Ball gewesen, ja, oder Presseball, oder man ging danach tatsächlich noch ins Förster. Es waren Schauspieler, es waren Sänger, die in Berlin waren, und das Förster war ja wirklich sehr angesagt, ja. Also in den Hotels, wo die wohnten, wenn die von ihrem Rockkonzert oder aus dem Film, aus der Filmpremiere kommen oder irgendwie sowas, Filmfestspiele, ja, so. Dann haben die den Concierge von ihrem Hotel oder die Leute aus ihrer Filmproduktionsgesellschaft gefragt, wo kann man denn noch hingehen? Ach, wir gehen ins First. So, und da ging man ins First.
Aber nicht nur die High Society verkehrte im First.
Es hat bestimmt auch ein bisschen diverse Mafia-Leute in Berlin waren dort ab und an. Aber die haben sich benommen und ich wüsste auch nicht, dass er da irgendwelche Schutzgelder bezahlt hat, damit die ihn da in Ruhe lassen oder irgendwie so. Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube ein bisschen, also Mafia ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen Halb- und Unterwelt war auch dort. Ja, es war nicht nur die High Society. Und Jochen ist da ganz vehement dagegen gegangen. Wenn der gemerkt hat, da haben sich zwei Leute nicht verstanden, ist er laut dazwischen gegangen. Und hat gesagt, und wenn ihr euch hier nicht benimmt, dann fliegt er raus. So, und das hat er gemacht.
Hat das von Henry de Winter geschilderte Selbstbewusstsein Jochen Strecker am 3. März 2013 vielleicht das Leben gekostet? Und kommt sein Mörder vielleicht sogar aus dem eben erwähnten Unterweltumfeld aus dem First? War es gar ein Stammgast, ein Bekannter, jemand, dem er vertraute?
Herr Glatzel, ich kann mir gut vorstellen, all diese Fragen prasselten wahrscheinlich noch am Tatort direkt auf Sie ein. Welche Erkenntnisse lieferte das am Tatort sichergestellte Handy denn dazu?
Also es kristallisierte sich recht schnell heraus, dass das aufgefundene Handy von Herrn Strecker ein ganz großer Segen für uns war. Ja, also vielleicht sogar unsere einzige Möglichkeit, weitere Ermittlungsansätze zu finden. Ich erinnere mich, bereits einen Tag nach dem Auffinden der Leiche, also am 6. März 2013, da lag uns schon der Austausch von Textnachrichten vor, an denen auf der einen Seite Herr Strecker und auf der anderen Seite nur unbekannte Personen beteiligt gewesen ist. Und diese Textnachrichten waren vom 3. März zwischen 7.30 Uhr und 11.50 Uhr.
Was waren das für Textnachrichten?
Nun, da muss ich dazu sagen, wir kannten zwar den Chatpartner von Herrn Strecker nicht, wir sind aber aufgrund des Inhalts und der Tatsache, dass Strecker homosexuell war, davon ausgegangen, dass es sich tatsächlich um einen Nachrichtenaustausch mit einem anderen Mann handelt. Dieser Textverlauf war für uns sehr aufschlussreich. Offenbar war Jochen Strecker genau an dem Morgen verabredet und hat Besuch erwartet. Ich erinnere mich noch, dass dieser Textaustausch mit einer Nachricht des Unbekannten begonnen hat, die lautete: "Aber bitte diskret." Und daraus entwickelte sich ein kleiner Dialog.
Ja, und zum besseren Verständnis werden Rudi und ich den kleinen Chatverlauf in verteilten Rollen vorlesen. Ich übernehme den Part des Unbekannten. Rudi liest die Nachrichten, die Jochen Strecker geschrieben hat. Und es beginnt mit dem Unbekannten. Hoffe, du hast mich nicht vergessen. Wann kann ich kommen?
Schatz, bin noch im Laden, circa 30 Minuten.
Okay, sag Bescheid, wenn du losfährst. Freue mich. Kuss.
Bin auf dem Weg.
Okay, komme, mein Schatz. Und kurz drauf nochmal. Bin gleich da.
Die letzte Nachricht Jochen Streckers an den Unbekannten kündigt das Einlassen der Badewanne an. Danach ist erstmal Pause. Herr Glatzel, dieser Nachrichtenaustausch fand kurz vor seinem Tod statt. Welche Schlüsse konnten Sie denn daraus ziehen?
Also für uns war erst einmal klar, dass dieser Austausch von Nachrichten eine Kommunikation fortsetzte, die bereits mündlich vorher angefangen haben muss. Also sprich, Jochen Strecker und sein Chatpartner haben sich vorher persönlich getroffen, sie sind sich vorher persönlich begegnet und haben miteinander gesprochen. Und an einer Stelle dieses Chatverlaufs fiel uns eine sehr lange Unterbrechung auf. Eine Unterbrechung von etwa 2 Stunden und 15 Minuten. Also das heißt, zwischen dem Zeitpunkt der letzten Nachricht, die wir Herrn Strecker zugeordnet haben, nämlich die mit dem Badewasser um 9.25 Uhr, und der nächsten Nachricht um 11.44 Uhr, ist dieser lange Zeitraum von 2 Stunden und 15 Minuten vergangen. Und innerhalb dieses Zeitraums sind keine weiteren Nachrichten mehr ausgetauscht worden.
Der Textaustausch ging dann um 11.44 Uhr von Seiten Streckers wieder los. Es wurde geschrieben: Schade, dass du nicht mehr gekommen bist. Habe mich gefreut. Und kurz darauf dann: Na gut, ich hole mir jetzt einen Escort.
Darauf antwortete die unbekannte Person nochmals mit: Sorry, schaffe es nicht, aber ich rufe dich abends an. Kuss. Herr Glatzel, wie haben Sie sich denn die lange Chatpause erklärt, beziehungsweise wie haben Sie das Ganze eingeordnet?
Also, wir haben damals schon wirklich sehr zeitnah beim Auswerten dieser Chatnachricht in Erwägung gezogen, dass dieser Chatpartner der Mörder von Jochen Strecker sein muss. Und insofern war dieser Nachrichtenaustausch für uns absolut tatrelevant.
Können Sie das näher erklären? Was hat Sie davon überzeugt?
Also, das Interessante ist, dass die Nachrichten, die ab 11.44 Uhr erfolgt sind, aus unserer Sicht definitiv fingiert gewesen sind. Beziehungsweise wir gehen davon aus, dass das Opfer seine eigenen Nachrichten quasi gar nicht selbst geschrieben haben. Die sind ihm in die Schuhe geschoben worden, muss man so sagen. Und wir haben uns nämlich gefragt, warum soll denn Herr Strecker 2 Stunden bitte warten, bis er endlich nachfragt, wo sein erwarteter Besuch, wo sein erwartetes Date eigentlich bleibt. Und außerdem wies sein Handy im Gegensatz zu seiner vorherigen Ankündigung gar keinen Kontakt zu einem Escort-Service auf. Auch das war sehr seltsam für uns. Und es gab überhaupt keinen weiteren Kontakt seines Kommunikationspartners, obwohl er ja angekündigt hatte, er würde sich bei Herrn Strecker melden. Insofern gehe ich davon aus, dass diese Nachrichten für uns bestimmt waren. Es sollte so aussehen, als ob Jochen Strecker sich praktisch mit einem Escort-Service getroffen hat, nachdem seine Verabredung nicht gekommen war, und wir sollten praktisch so auf eine falsche Fährte gelockt werden. Und insofern sehen wir diese ganzen Textnachrichten ab 11.44 Uhr ganz klar als ein Nachtatverhalten. Und das bedeutete auch übrigens, dass der Mord an Jochen Strecker genau innerhalb von diesen 2 Stunden und 15 Minuten geschehen sein musste. Ich hatte ja vorhin beim Thema Gerichtsmedizin und Obduktion erklärt, dass wir die Tatzeit eingrenzen konnten. Und hier ist die Lösung dessen. Wir konnten sie nämlich deshalb eingrenzen. Der Tattag war also am 3. März, genau in dieser Zeitspanne. Und damit war völlig klar, wir müssen unbedingt den Kommunikationspartner von Herrn Strecker ermitteln, denn er war unser Täter.
Das klingt jetzt erstmal, wenn man die Handynummer des Chatpartners hat, ja einigermaßen einfach, oder? Oder wie lief das damals ab?
Ja, doch, das klingt einigermaßen einfach, nämlich dann, wenn die Handynummer praktisch einer richtigen, echten Person zuzuordnen ist und der Vertrag legal war. Leider war es in unserem Fall nicht so. In unserem Fall gehörte die uns bekannte Telefonnummer des Chatpartners zu einer Prepaid-Karte und die war auch noch auf einer Fake-Personalie registriert. Wir haben aber trotzdem eine Telefonüberwachung auf diese Handynummer geschaltet. Es blieb aber ergebnislos, weil niemand dort gesprochen hat.
Ja, wahrscheinlich erstmal nicht verwunderlich. Waren Sie damit schon in einer Sackgasse?
Nein, auf keinen Fall. Die technischen Möglichkeiten waren noch lange nicht ausgelotet. Also wir haben dann über den Provider, über den Netzanbieter, über den Netzbetreiber dieser Handynummer ermitteln können, in welchem Gerät diese Prepaid-Karte eingelegt gewesen ist. Das heißt also, der entsprechende Netzbetreiber von dieser Prepaid-Karte hat uns eine Gerätenummer genannt. Und damit konnten wir das Gerät identifizieren. Und dann haben wir weiter bei sämtlichen Netzanbietern nachgefragt, ob sie jemals eine SIM-Karte verkauft haben, die außerdem in genau dieses Handy eingelegt worden ist. Und tatsächlich haben wir von einem der Netzbetreiber eine positive Rückmeldung bekommen. Also dieser Netzbetreiber konnte uns praktisch eine SIM-Karte mit einer Rufnummer nennen, die auch in genau diesem besagten Handymodell verwendet worden ist. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber die konnten uns dann praktisch diese Telefonnummer nennen und im weiteren Verlauf würde ich praktisch diese Rufnummer, bei der ich mich erinnere, dass sie auf die Endziffer 12 endete, nur noch als die 12er Rufnummer bezeichnen, um es nicht ganz so kompliziert zu machen. Aber wir hatten damit praktisch eine neue Handynummer, die wir dann abermals mit einer Telefonüberwachung belegt haben. Und da konnten wir allerdings feststellen, dass diese Nummer sehr wohl noch in Gebrauch war. Und die war auch mit einer weiteren, quasi uns unbekannten Rufnummer im Austausch. Und das war eben auffallend oft. Und es gab noch weitere Verbindungen, denen wir auch noch nachgegangen sind.
Sie haben uns gerade selber schon gesagt, es klingt alles hochkompliziert, was damals abgelaufen ist. Wie konnten Sie den Durchblick behalten?
Ich muss tatsächlich dazu sagen, das, was ich jetzt gerade in meinem langen Monolog erzählt habe, ist tatsächlich nochmal vereinfacht runtergebrochen tatsächlich. Und ich erzähle mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir haben bei uns so einen Sozialraum gehabt, wo wir uns besprochen haben, praktisch über die Tat und über das weitere Vorgehen. Und da hing eine Tafel drin, ein Whiteboard, wie man so auf Neudeutsch sagt. Und wir haben eins für die Ermittlung ein weiteres Whiteboard mit reingeschoben in diesen Raum, was dort auch stand. Und da haben wir alle möglichen Nummern und Zahlen rangeschrieben. Das sah nachher für praktisch Unbeteiligte aus, als würde da ein verrückter Professor irgendwelche Formeln ranschreiben. Also nur wir als Eingeweihte konnten das nachher noch definieren.
Das klingt wie im Film. Diese Tafeln mit roten Schnüren, ein Punkt wird mit dem nächsten verbunden.
So müssen Sie sich das vorstellen. Also, wie gesagt, der eigentliche Ermittlungsprozess war wesentlich verzweigter und aufwendiger, als ich das jetzt hier geschildert habe. Und es wäre zum einen viel zu kompliziert, das jetzt hier ganz detailliert zu erzählen. Aber zum anderen möchte ich auch potenziellen Tätern hier keine Blaupause liefern, was unsere Täter falsch gemacht haben.
Absolut verständlich. Wir halten also fest, dass die Rückverfolgung des Handys eine Wissenschaft für sich war. Sie hatten aber auch ein bisschen Unterstützung von Kommissar Zufall, oder?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Ganz unabhängig von diesem ganzen Handypuzzle ist am 6. März, also genau ein Tag nach dem Fund der Leiche, wo das auch schon medial behandelt wurde, etwas passiert, was auch für technisch nicht versierte Personen sehr gut verständlich ist, weil es im analogen Leben passiert ist. Es handelt sich hierbei um eine Bewandtnis, der wir zunächst keinerlei Aufmerksamkeit zollten, von der wir auch gar keine Kenntnis hatten. Darum will ich das erstmal gar nicht so detailliert schildern, weil sich andere Kollegen darum kümmerten.
Ein zunächst unwichtig erscheinender Routineeinsatz, der Wochen später aber eine enorme Bedeutung erlangen sollte. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wird der 29-jährige Antoni Kowalski festgesetzt und in einem Polizeitransporter zum Erkennungsdienst gefahren. Er ist unter Alkohol- und Kokaineinfluss vor der Haustüre seiner Wohnung mit zwei Männern in Streit geraten, hat diese mit einem Küchenmesser bedroht und ist auch den einschreitenden Polizeibeamten gegenüber aggressiv und unkooperativ.
Auf der Wache gibt er außerdem falsche Personalien an. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet. Schließlich wird er über einen Bekannten von ihm als Antoni Kowalski identifiziert und vor Ort noch erkennungsdienstlich erfasst und danach wieder freigelassen. Zwei Tage nach diesem Vorfall kauft Antoni Kowalski eine Luxusuhr im Wert von 299 Euro. Bemerkenswerterweise mit einem 500-Euro-Schein.
Parallel zu diesem Vorfall konnte mittlerweile das Handy mit der auf 12 endenden Rufnummer mittels Handyüberwachung und Providerdaten jemandem zugeordnet werden. Und dieser jemand heißt Antoni Kowalski. Er ist wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und jetzt rein zufällig durch die Kollegen wegen der Hausflurattacke erfasst worden.
Herr Glatzel, Sie hatten aufgrund der Handy-Identifizierung mit Antoni Kowalski endlich jemanden, bei dem Sie ansetzen konnten, beziehungsweise bei dem Sie sich sicher waren, dass er mit der Tat in Verbindung stehen musste. Wie ging es denn dann weiter?
Es ist genau so, wie Sie sagen. Und wir haben bereits am 14. März die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, Haftbefehl gegen Kowalski zu beantragen. Und zu diesem Zeitpunkt sind wir allerdings noch davon ausgegangen, dass es sich bei ihm um den alleinigen Täter handelt, also um denjenigen, der mit Strecker auch gechattet hat. Wir haben zu der Zeit noch nicht übrigens gewusst, wer der Nutzer von dem Mobilgerät ist, mit dem der Antoni Kowalski so auffallend oft kommuniziert hat.
Am selben Tag des 14. März 2013, also am Tag des Haftbefehls gegen Kowalski, meldet sich das kriminaltechnische Labor mit einer äußerst brisanten Information. Es gibt einen Treffer bei der DNA-Spurenauswertung aus der Wohnung des Opfers. Eine DNA-Probe, die von einem Wasserglas aus Jochen Streckers Wohnung entnommen wurde, kann dem 34-jährigen Marat Sahin zugeordnet werden. Und der ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt.
Marat Sahin ist zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde 2009 wegen Raubes rechtmäßig zu 4 Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 2012 ist er von seinem Haftausgang nicht mehr zurückgekehrt. Seitdem gilt er als flüchtig.
Und jetzt nehmen die Ermittlungen in diesem Mordfall richtig Fahrt auf. Der Türsteher im First erkennt Marat Sahin auf einem Foto, das ihm vorgelegt wurde, als einen der regelmäßigen Clubgäste. Interessanterweise allerdings nicht unter seinem bürgerlichen Namen Marat Sahin, sondern als Adriano del Paese. Dieser Adriano soll ein guter Bekannter seines Chefs gewesen sein und mehr noch, Jochen Strecker soll ihn attraktiv gefunden haben. Wenngleich er wusste, dass Adriano nicht homosexuell ist. Trotzdem ging seine Zuneigung wohl so weit, dass der Clubinhaber bei einem Polizeieinsatz 2012 im First Adriano sogar durch die Hintertüre seines Etablissements zur Flucht verhalf. Denn er wusste, dass Adriano, also Marat Sahin, auf der Flucht war und nach ihm gefahndet wurde.
Es mag paradox klingen, aber der Fakt, dass Sahin alias Adriano Bel Paese Stammgast im First war, entlastet tatsächlich zunächst seinen DNA-Fund am Glas in Jochen Streckers Wohnung. Schließlich konnte der Promi-Wirt seinen Stammgast auch mal mit zu sich nach Hause genommen haben. Und somit besteht zum Zeitpunkt des 14. März 2013 noch kein dringender Tatverdacht gegen Marat Sahin.
Vielmehr gehen die Ermittler des LKA Berlin durch die Handyzuordnung nach wie vor davon aus, dass Antoni Kowalski als alleiniger Täter in Frage kommt. Denn die Ermittlerinnen und Ermittler wissen mittlerweile, der Kontakt zu Jochen Strecker ging von dem Handy aus, welches eindeutig Antoni Kowalski zugeordnet wird, beziehungsweise welches aus seinem Besitz stammt. Weitere Indizien stützen die Theorie, dass es sich bei Kowalski um den Täter handelt. Zum Beispiel seine offensichtliche Rechtschreibschwäche. Aufgrund der mittlerweile teilweise bekannten Handybesitzverhältnisse kann ihm eindeutig die fehlerhafte Schreibweise des Wortes weg im Sinne von ich gehe weg zugeordnet werden. Kowalski schreibt weg nämlich regelmäßig mit Zicker anstelle von G am Ende.
Also er geht am 14. März 2013 ein Haftbefehl gegen Antoni Kowalski aufgrund des dringenden Tatverdachts am Mord von Jochen Strecker. Und tatsächlich ebenso einer gegen Marat Sahin. Allerdings nicht wegen des Mordfalls, sondern weil er immer noch seine Haftstrafe vollständig absitzen muss.
Die Unterschrift des zuständigen Staatsanwalts auf den Haftbefehlen ist noch nicht ganz trocken. Da werden die beiden Flüchtigen quasi im Doppelpack durch Beamte der Zielfahndung bei einer Autovermietung festgesetzt. Und spätestens jetzt rückt auch Marat Sahin mehr und mehr in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Er führt bei seiner Festnahme eine Schreckschusspistole mit sich und im Zuge der erkennungsdienstlichen Ermittlungen kommen weitere Fakten ans Licht, die immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Nach der Festnahme wird aktenkundig, dass sich Sahin und Kowalski schon länger kennen. Zwischen 2010 und 2012 haben sich die beiden bei einem Haftaufenthalt in der JVA Tegel kennengelernt und offensichtlich angefreundet. Seit Sahins Flucht vor seiner Haftstrafe haben sie sich regelmäßig getroffen und mutmaßlich gemeinsame Straftaten begangen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Außerdem wird bekannt, dass Marat Sahin seit 2012 eine Beziehung zu einer Frau unterhält, bei der er im Oktober des gleichen Jahres einzieht oder bereits eingezogen ist.
Am 18. März 2013, am Tag der Verhaftung von Sahin und Kowalski, gibt es parallel 2 Hausdurchsuchungen, die Licht in den Mordfall Jochen Strecker bringen. Es wird zum einen Kowalskis Wohnsitz durchsucht, wobei Handys mit absolutem Tatbezug sichergestellt werden. Dadurch kann spätestens jetzt eindeutig belegt werden, dass es sich bei Kowalskis bis dato nicht identifiziertem Chatpartner um Marat Sahin handelt. Ein Chatverlauf zwischen den beiden Mobiltelefonen und somit mutmaßlich zwischen Kowalski und Sahin enthält Details, die tatrelevant erscheinen.
Dieser Chatverlauf deutet klar auf eine Zwei-Täter-Theorie. Offensichtlich ist nicht, wie bisher angenommen, Antoni Kowalski das Date von Jochen Strecker. Vielmehr wartet dieser unten vor der Tür, bis ihm sein Komplize Marat Sahin, dem Opfer als Adriano Belpaese bekannt und vermeintlich vertraut, Zugang zur Wohnung verschafft.
Die zweite Hausdurchsuchung am Tag der Verhaftung von Sahin und Kowalski findet in der Wohnung von Sahins Freundin statt. Hier wird ein Sakko Sahins mit anhaftenden Faserspuren gefunden. Aber nicht irgendwelche Faserspuren. Nein, exakt die gleichen Textilspuren fand die Spurensicherung auch am leblos in der Badewanne treibenden Körper von Jochen Strecker. Die Schlinge scheint sich jetzt immer weiter auch um Marat Sahins Hals zuzuziehen.
Und damit nicht genug. Seine Freundin sagt im Rahmen der Hausdurchsuchung aus, dass ihr Freund am Tattag seine Kleidung zunächst vor ihren Augen zerschnitten und dann entsorgt hätte. Grund sei ein Eifersuchtsstreit just an dem Tag gewesen. Sahins Freundin hatte ihm eine Affäre unterstellt. Um ihr zu beweisen, dass es außer ihr keine andere Frau in seinem Leben gebe, hatte er vor ihren Augen sein komplettes Outfit zerschnitten. Komplett. Bis auf das Sakko mit den Faserspuren.
Mit all diesen Ermittlungsergebnissen hat die Polizei ihre Tatverdächtigen langsam aber sicher da, wo sie sie hinhaben will. Und Hauptkommissar Glatzel, einen von beiden direkt in der Vernehmung. Herr Glatzel, erzählen Sie doch mal, wie hat Marat Sahin zunächst reagiert? Gab es da eine Vernehmungstaktik?
Also mein Vorhaben war zunächst unvoreingenommen, authentisch, möglichst mit offenen Fragen, so viele Informationen wie möglich von ihm herauszubekommen. Auf den Tatvorwurf hin begann er auch zu weinen und erklärte mir, dass er den Tatvorwurf für ungerechtfertigt hielt und wollte sich nicht weiter äußern. Wir sind dann allerdings weiter ins Gespräch gekommen und ich habe ihm angeboten, dass wir über die Sache reden können, ohne den Tatvorwurf weiter zu thematisieren, sondern er sollte mir mal erzählen, wie denn sein letztes Zusammentreffen mit Herrn Strecker gewesen ist. Und dazu hat er dann angegeben, dass er Herrn Strecker tatsächlich am 3.3., also wenige Stunden vor der Tat, im First gesehen hat, dass er selbst dort gewesen sei. Er will dann aber mit einem Taxi zu Leuten, in Anführungsstrichen, gefahren sein, die er mir nicht weiter konkretisiert hat. Und er erklärte mir auch, dass er das Opfer, also den Jochen Strecker, gut gekannt hat. Und er ist sogar schon mal bei ihm zu Hause gewesen. Und als der Herr Sahin gerade auf der Suche nach einer Wohnung gewesen ist, soll Jochen Strecker ihm sogar mal Obdach bei sich zu Hause angeboten haben.
Das klingt erstmal nicht nach einem Geständnis. Haben Sie ihn dann mit den Ergebnissen der Hausdurchsuchung konfrontiert? Sprich, dass Faserspuren des Toten an seinem Sakko gefunden wurden?
Also wir haben ihn tatsächlich mit der Hausdurchsuchung konfrontiert, die genau während der Vernehmung stattgefunden hat. Das heißt also, ich habe das Ergebnis erst während der Vernehmung erfahren. Mit den Faserspuren an sich konnte ich ihn noch nicht konfrontieren, weil die erst viel später ausgewertet wurden. Aber wir konnten natürlich ihn konfrontieren mit den Angaben seiner Freundin über die zerschnittene Bekleidung und mit dem Fund des Sakkos. Und er hat darauf äußerst unsicher und nervös reagiert und hat gesagt, dass es so gewesen sei nach anfänglichem Leugnen. Aber er meinte, er hätte die Kleidung in einem anderen Zusammenhang zerschnitten. Und ich habe ihn auch mit einer weiteren Aussage seiner Freundin konfrontiert, wonach er bei einer Gelegenheit besonders viel Bargeld für die Verhältnisse bei sich gehabt haben soll, nämlich so um die 3.000 Euro. Und er sagte, es gibt für alles eine logische Erklärung, auch für seine DNA-Spur in der Wohnung von Jochen Strecker. Aber diese Erklärung will er mir erst nach Rücksprache mit seiner Rechtsanwältin geben.
Bernd Glatzel hat genug gehört. Am 26. März 2013, rund 3 Wochen nach der Tat, ergeht erneut Haftbefehl gegen Marat Sahin. Diesmal wegen Mordes in Tateinheit mit Raub. Zu schwer wiegen die Ergebnisse der Ermittlungen gegen ihn. Kaum zu glauben, ein Mensch, dem das Opfer offensichtlich vertraute und der ihm eigentlich gut gesonnen war.
Marat Sahin ist oberflächlich betrachtet ein höflicher und umgänglicher Mensch, fast schon schüchtern. Er kommt aus einem labilen Elternhaus. früh ohne Vater aufgewachsen, die Mutter Alkoholikerin mit häufig wechselnden neuen Partnern, die ihm und seinen Geschwistern gegenüber gewalttätig sind. Aber er übernimmt Verantwortung für seine jüngeren Geschwister, kümmert sich um sie.
Er entwickelt ein Problem mit Autoritäten. Nebenbei ist er eigentlich ein begabter Fußballer. Umso tragischer, wenn man spekuliert, was es ihm geworden wäre, wenn er ein paar weniger falsche Entscheidungen getroffen hätte. Ganz anders sein Mittäter Antoni Kowalski.
Kowalski kommt eigentlich aus stabilen Verhältnissen. Er wächst mit zwei Schwestern zunächst in Polen, dann in Berlin auf und wird ab der 7. Klasse verhaltensauffällig. Von der Schulpflicht befreit, kommt er in eine durchs Jugendamt betreute Unterkunft, in der es immer wieder zu psychischen und physischen Auseinandersetzungen mit Mitbewohnern und Arbeitskollegen kommt. Mit 16 Jahren begeht er seine ersten Straftaten und gefällt sich früh in der Rolle des Kopfes einer Bande.
Er findet Gefallen daran, Straftaten zu inszenieren und deren Aufdeckung zu verhindern, wird zunehmend gewaltbereiter und unberechenbarer. Vor allem seine damalige Freundin drangsaliert, bedroht und misshandelt er regelmäßig. Herr Glatzel, haben Sie die unterschiedlichen Charaktere der beiden Täter in Ihren Vernehmungen auch gespürt, wahrgenommen? Also der eine eher weich, der andere eher kaltblütig und brutal?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Die Vernehmung mit Kowalski war tatsächlich völlig anders als die Vernehmung von Sahin. Der Kowalski, der war meinem Vernehmungspartner und mir gegenüber betont kühl, unterschwellig, aggressiv und gab sich ahnungslos und außerdem verweigerte er die Aussage. Mir fiel allerdings sein Drang auf, seine Boshaftigkeit zur Schau zu stellen. Und deshalb habe ich ihn auf seine Boshaftigkeit angesprochen. Also ich habe mit ihm über etwas gesprochen, worüber er sprechen will, denn er war scheinbar stolz darauf. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und er hat zwar weiterhin die Aussage verweigert, hat aber zwischen den Zeilen immer Dinge gesagt, die später sehr von Bedeutung gewesen sind. So hat er zum Beispiel gesagt, dass er ja auch der Mittäter gewesen sein könnte und unten gewartet haben könnte. Das war das erste Mal, dass er praktisch für mich nicht mehr derjenige gewesen ist, der die Chatnachrichten geschrieben hat, sondern möglicherweise der andere Täter. Außerdem hat er recht konkrete Aussagen über die Stichverletzung des Opfers gemacht und hat auf die Körpergröße des Täters hingewiesen. Dazu muss ich sagen, dass der Herr Sahin wesentlich größer ist als Herr Kowalski. Und auch hier ist es praktisch ein Indiz dafür gewesen, dass der Herr Kowalski die Verletzung des Opfers kannte, die aber nirgendwo in der Presse gestanden haben. Er hatte also absolute Täterwissen. Außerdem hat der Herr Kowalski noch erwähnt, dass ja vielleicht auch ein Escort beteiligt gewesen sein könnte. Und wir wissen ja aus den Textnachrichten, die vorhin verlesen wurden, dass dort auch über einen Escort geschrieben wurde. Das heißt also, für mich hat er damit absolutes Täterwissen preisgegeben.
Das klingt jetzt fast so, als ob sich der Mann selbst verraten hat?
Ja, das ist so, obwohl wir das ja nicht in einem Vernehmungsprotokoll protokolliert haben, wie so schön gesagt. Aber er hat es uns gegenüber gesagt und damit ist das auch verwertbar. Ja, er hat sich also in der Tat selbst belastet.
Das ist ja jetzt nicht wirklich schlau. Warum hat er das gemacht?
Tja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich vermute persönlich, dass er mir damit seine Überlegenheit demonstrieren wollte, also meinem Vernehmungspartner und mir gegenüber. Das war so ein kleines Machtspielchen. Also man muss auch dazu sagen, er hat natürlich aufgrund seiner Vergangenheit gute Kenntnis von der Strafprozessordnung. Und meine Meinung ist, er wollte, dass ich weiß, dass es irgendwie sein Werk gewesen ist. Aber auf der anderen Seite wollte er mich auch demütigen, nämlich damit, dass ich ihm überhaupt gar nichts nachweisen kann. Und insofern fühlte er sich also ein Stück weit unantastbar uns gegenüber. Und es war auch so, dass er wusste, dass er keine Spuren am Tatort hinterlassen hat. Damit hatte er auch recht. Er hatte tatsächlich keine Spuren hinterlassen. Und auch damit prahlte er, was auch sehr interessant war, ist eigentlich auch wieder eine Form von Täterwissen. Ich habe ja vorhin schon berichtet über seinen Drang, seine Boshaftigkeit zur Schau zu stellen. Und das konnte er auch im Gefängnis quasi nicht lassen. Der hat also in der JVA einem Mithäftling gegenüber sein Täterwissen weitergegeben. Das heißt also, er hat seinem Mithäftling erzählt, dass er an diesem Mord beteiligt war. Er hat auch erzählt, dass er dem Opfer den Rest gegeben hat. Aber was noch viel wichtiger für uns war, er hat seinem Mithäftling etwas über eine Auseinandersetzung mit zwei Landsmännern erzählt, die vor seiner Wohnung passiert ist. Und darüber, dass er dann in einem Polizeitransporter zum Erkennungsdienst gebracht wurde. Zu der Zeit soll er nach seinen eigenen Angaben gegenüber dem Mithäftling eine Armbanduhr von Jochen Strecker am Handgelenk getragen haben, die er vorher bei dem Mord aus der Wohnung entwendet hatte. Und diese Uhr will er eigenen Angaben zufolge dann im Polizeitransporter zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche versteckt haben.
Das klingt jetzt etwas abenteuerlich. War das Tatsache oder gelogen?
Unglaublich, aber es war eine Tatsache. Es ist so, dass meine Kollegen genau diesen konkreten Polizeitransporter ausfindig gemacht haben und sie haben diesen Polizeitransporter einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Und tatsächlich, in diesem besagten Fahrzeug befand sich die besagte Uhr, die wir im Nachhinein dem Besitz von Jochen Strecker zuordnen konnten.
Das Puzzle um den brutalen Mord am Disco-König Jochen Strecker hat sich also zusammengefügt. Und so wird schließlich folgender Tatablauf rekonstruiert. Die beiden Täter treffen sich am Abend des 2. März in Kowalskis Wohnung und fassen den Plan, die Nachtclub-Legende Jochen Strecker zu töten und auszurauben.
Zu diesem Zweck beschließen sie, zwei Handys aus dem Besitz Kowalskis zur internen Kommunikation und zum Austausch zwischen Sahin und Jochen Strecker zu verwenden. Gegen 2 Uhr nachts betritt Marat Sahin das First, dort besser bekannt als Adriano Bel Paese, und bekommt vom Chef persönlich ein Kompliment für sein schickes Sakko.
Bereits im First beginnt Adriano dem Clubbesitzer schöne Augen zu machen und mit ihm zu flirten. Er stellt Jochen Strecker eine intime Begegnung in Aussicht. So verabschieden sie sich in den frühen Morgenstunden an der Eingangstüre des First mit dem Vorhaben, sich wenige Stunden später in Jochen Streckers Wohnung wiederzusehen. Der Türsteher des Clubs hört, wie sich sein Chef mit den Worten »Meine Schönheit, bis gleich« von Adriano verabschiedet.
Gegen 7:30 morgens führen die beiden ihre Kommunikation via Handy weiter, bis Sahin und Kowalski schließlich mit einem Taxi zur Wohnung des Opfers fahren. Sahin, bzw. Adriano, wie Jochen Strecker annimmt, betritt die Wohnung seines Opfers, während sein Komplize Antoni Kowalski unten auf der Straße wartet.
Zwischen 9.44 Uhr und 10 Uhr kommt es zu einem Textaustausch zwischen Sahin und Kowalski, der bei der späteren Rekonstruktion der Ermittlerinnen und Ermittler maßgeblich zur Handy-Identifikation und damit zur Falllösung beitragen wird. Gegen 9:45 Uhr erfolgt der heimtückische Angriff durch Sahin auf Strecker. Mit einem spitzen Gegenstand sticht der vermeintliche Liebhaber immer wieder auf Jochen Strecker ein, der schwere Stichverletzungen davonträgt.
Anschließend öffnet Sahin seinem Mittäter Kowalski die Wohnungstür, der umgehend kontrolliert, ob ihr Opfer noch lebt. In der Annahme, noch einen Puls zu fühlen, schneidet Antoni Kowalski dem inzwischen bewusstlosen Jochen Strecker die Kehle durch.
Kowalski beginnt, die Wohnung nach Bargeld und Schmuck zu durchsuchen, während Marat Sahin den toten Körper von Jochen Strecker in die Badewanne hieft. Dabei übertragen sich seine verräterischen Faserspuren auf den Bademantel und die Haut des Opfers.
Nachdem sie den Abfluss des Waschbeckens mit einer Jacke von Herrn Strecker abgedichtet und das Wasser aufgedreht haben, verlassen die beiden Täter die Wohnung mit einer unbekannten Summe an Bargeld, Wertgegenständen, Uhren und der Servicecard der Bank des Opfers.
Ein kaltblütiger Mord aus Habgier. Viele Freunde und Bekannte, die geschockt zurückbleiben. Wir hören an dieser Stelle noch einmal Henry de Winter dazu.
Ja, also ich kann mich erinnern, wie ich es erfahren habe. Ich war irgendwie eine Woche oder 2 Wochen vorher noch bei ihm im Laden und wir haben uns noch nett unterhalten und irgendwie so sagte er, ja, und komm doch mal wieder vorbei irgendwie und dann ist nie so viel los, da können wir mal ein bisschen quatschen, dann trittst du mal bei mir auf oder irgendwie sowas. Okay, ja, und dann war ich eine Woche oder 2 Wochen nicht da irgendwie und gehe am Kiosk vorbei irgendwie und dann ist so die Headline, Berliner Clubbesitzer ermordet.
beiden Tätern wird der Prozess gemacht. Und selbst da kommen Fakten ans Licht, die einen zum Stirnrunzeln veranlassen. Stichwort Gefängnispost. Herr Glatzel, was hat es damit auf sich?
Die Frage, die Sie da stellen, betrifft natürlich die Gerichtsverhandlungen an sich, also die Hauptverhandlungen. Und in der bin ich ja selber auch nur Zeuge gewesen. Das heißt also, was ich Ihnen jetzt erzähle, kann ich Ihnen nur vom Hörensagen erzählen. Soweit mir bekannt ist, soll der Herr Kowalski einen Brief an den Sahin verfasst haben, in dem er ihn unter Druck setzt, in dem er ihn auffordert, dass er ihn, den Kowalski, als Mittäter leugnen soll. Und diesen Brief hat er ihn wohl in der laufenden Verhandlung zugeschoben. Ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, warum er möglicherweise geglaubt hat, dass das nicht auffliegt, aber so soll es gewesen sein.
Und dann wurde es ja nochmal richtig dramatisch, denn dem Täter Sahin, der ja eigentlich in U-Haft saß, dem gelingt tatsächlich erneut die Flucht. Herr Glatzel, wie kann denn sowas passieren?
Ja, das ist eine gute Frage, zumal es auch sehr spektakulär gewesen ist. Also mir sind Ausbrüche aus der JVA Moabit, die bestens gesichert ist, eigentlich nicht bekannt geworden. Und in diesem Fall kann ich übrigens auch nur vom Hörensagen berichten, muss ich gleich dazu sagen. Soweit mir bekannt ist, ist der Herr Sahin gemeinsam mit einem anderen Inhaftierten entkommen. Aber nicht unserem Kowalski übrigens, ja, sondern einen, der wegen Betruges eingesessen hat. Und nach meiner Kenntnis sollen die sich wohl ganz klassisch abgeseilt haben, um dann das Hauptportal zu überklettern. Man muss dazu wissen, auf dem Hauptportal, da gibt es einen Stacheldraht, also so einen sogenannten NATO-Draht. Und an diesem Stacheldraht ist zu der Zeit, nach meiner Kenntnis, gebaut worden. Und zu der Zeit war der Stacheldraht an einer Stelle durchgeschnitten. Und diese Informationen müssen die beiden Ausbrecher gehabt haben. Auf jeden Fall haben sie genau diese Lücke genutzt, um dann über das Hauptportal zu entkommen, nach meinem Wissen.
Bei der Suche nach dem Flüchtigen soll dann auch die Redaktion von Aktenzeichen XY Ungelöst helfen. Wir hören mal rein in einen Ausschnitt aus der Sendung vom 16. Juli 2014.
Unsere Topfahndung heute, es geht um diesen Mann hier. Er soll im März 2013 einen Berliner Clubbetreiber ausgeraubt und ermordet haben. Eigentlich saß der Tatverdächtige schon in U-Haft, aber dann gelang ihm zusammen mit einem Mithäftling die Flucht. Und zwar aus einem der sichersten Gefängnisse Deutschlands, Berlin-Moabit. Wie im Film hatten die beiden am 19. Mai dieses Jahres die Gitterstäbe ihrer Zelle durchgesägt, sich an Textilien abgeseilt und schließlich mehrere gut gesicherte Mauern überwunden. Unfassbar. Ja, ich erinnere mich noch an diesen Fahndungsaufruf, aber auch an die folgende Meldung von uns nur wenige Monate später. So, XY gelöst jetzt und wieder mal ein toller Beleg dafür, wie effektiv und schnell Sie der Polizei helfen können. Festnahme Nummer 1. Der 34-Jährige soll im März 2013 einen Clubbetreiber ausgeraubt und ermordet haben. Nach der Ausstrahlung hier in XY erhielt das LKA einen heißen Tipp, der den Ermittlern wichtige neue Ansatzpunkte lieferte.
Und dank dieser Hinweise kann der flüchtige Sahin dann wieder gefasst werden. Gerade noch rechtzeitig, denn die Zielfahnder entdecken ihn in der Wohnung eines Fluchthelfers mit gefälschten Papieren, also bereit, das Land zu verlassen.
Der Prozess beginnt schließlich im Herbst 2014 und die Anklage lautete auf Mord aus Habgier. Die Beweislast ist erdrückend und auch wenn es keine wirklichen Geständnisse der Täter gibt, so ist es eigentlich zweifelsfrei, dass es zu einer Verurteilung kommen würde. Unter anderem war die Freundin Sahins als Zeugin geladen. Und mit ihrer Hilfe wollte Sahin nochmal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Herr Glatzel, erzählen Sie, was ist da passiert?
Also es ergab sich dann ein Problem, was ich übrigens auch aus anderen Verfahren bestens kenne. Der Herr Sahin, der hat sich mit seiner Freundin verlobt. Und dadurch sind per Gesetz alle Aussagen, die sie im Ermittlungsverfahren gemacht hat, vor Gericht nicht mehr verwertbar. Das heißt also, ihre Angaben über die zerrissene Bekleidung waren nicht mehr verwertbar. Aber es hat sich in der gleichen Situation ein sehr glücklicher Umstand ergeben. Auch ihren Telefonanschluss haben wir nämlich überwacht. Und am Telefon hat sie auch über dieses Zerschneiden der Bekleidung gesprochen. Und das bleibt sehr wohl verwertbar.
Und das konnten sie ja auch dann sehr erfolgreich verwenden, denn 2015 kommt es endlich zum lang ersehnten Urteil. Das Gericht verurteilt Marat Sahin und Antoni Kowalski zu lebenslanger Haft. Antoni Kowalski erhält aufgrund seiner schwerkriminellen Vorgeschichte außerdem eine anschließende Sicherungsverwahrung.
Damit kann zumindest dieser Teil der tragischen Geschichte seinen Abschluss finden. Das First hat dann für eine gewisse Zeit noch Jochen Strickers Bruder übernommen. Der musste den Laden dann aber schließlich zumachen, weil es eben nicht mehr dasselbe war wie vorher. Der Glanz war verflogen, denn das First war nun mal untrennbar mit der Person Jochen Strecker verbunden. Was bleibt nun von seinem Vermächtnis? Dazu hat Henry de Winter noch mal ein paar schöne Worte gefunden.
Das war das alte West-Berlin und da hat er einen Eindruck hinterlassen. Es war vor dem Mauerfall, dass er seinen Laden eröffnet hat. Er hat das bis nach dem Mauerfall gemacht. Fakt ist, dass der Laden von anderen Leuten übernommen wurde. Und zwar mehrmals. Keiner der Nachfolgeläden ist jemals wieder so erfolgreich gewesen wie das First von und mit Jochen Strecker.
Ja, das sind wirklich schöne Schlussworte. Damit sage ich danke, Herr Glatzel, dass Sie heute unser Gast waren und mit uns über diesen Fall nochmal gesprochen haben.
Ja, ich verabschiede mich auch und bedanke mich nochmal für die Einladung.
Auch von mir herzliches Dankeschön, Herr Glatzel, dass Sie da waren. Außerdem vielen Dank an Henry de Winter und den Autor dieser Folge, David Gromer. Ja, damit verabschieden wir uns von euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne, lasst ein paar Sterne da. Da freuen wir uns drüber. Und alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Die nächste spannende Folge gibt's in 2 Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin und tschüss.
Tschüss auch von mir. Macht's gut und bleibt sicher.
Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.